Diese Folge von Kurvendiskussion wird dir präsentiert von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör.
Kurvendiskussion, der Motorrad-Podcast.
Ein platter Reifen, eine perforierte Ölwanne oder Startprobleme sind unterwegs meistens ziemlich ärgerlich. Für manche sind Pannen aber auch eine spannende Unterbrechung des manchmal drögen Reisealltags. Aber so oder so gibt's hinterher was zu erzählen. Aber wie abenteuerlich eine Panne werden kann, hängt meistens von dem Werkzeug ab, das man dabei hat. Oder eben auch nicht. Und natürlich auch, ob man damit umgehen kann. Ich bin Ferdinand Heinrich Steige, Reiseredakteur und Podcaster bei Motorrad. Und ich spreche heute mit zwei pannenerprobten Stammgästen des Podcasts. Nämlich mein Unterwegskollege Thorsten Dentges.
Hallo.
Und Reiseautor und Reisefotograf Dirk Schäfer.
Hallo zusammen.
Hallo Dirk. Schön, dass du mal wieder bei uns im Podcast bist. Um das Thema mal so ein bisschen einzuleiten, habt ihr auf Motorradreisen mehr als nur das Bordwerkzeug dabei?
Meistens ja.
Oder kommt's auf die Reise drauf an, auf die Länge der Reise?
Genau, also die Frage ist ja immer, was ist dann Reise oder was interpretiert man für sich selber als Reise? Wenn ich jetzt mal irgendwie so einen Zweitagestrip irgendwo hier durch Deutschland mache oder mal eben ins benachbarte Ausland, Niederlande, Belgien oder so, ja, da fahre ich eigentlich ohne zu gucken los. Wenn es aber zum Beispiel mal für 2 Wochen nach Südfrankreich in die Pyrenäen oder nach Sizilien geht, da würde ich vorher schon gucken, was habe ich denn dabei? Und wenn es noch weiter weggehen sollte, insbesondere auch dann, ich bekomme ja häufig auch Motorräder gestellt, da muss man ja schon mal gucken. Also erstens, ist da überhaupt was bei? Und schön ist auch immer zu wissen, gibt es da irgendwie was Spezielles, was Spezifisches dran? Zum Beispiel so ein Vorderrad auszubauen ist häufig ja eine Sache von, das ist nicht schwierig, aber es gibt Fahrzeugkonstruktionen, wie zum Beispiel die ja recht beliebte 700er Tenere von Yamaha. Da brauchst du eine extrem große Nuss oder einen extrem großen Schlüssel. Und den hast du nicht im Bordwerkzeug. Und der muss genau gucken, was ist denn das für einer? Sonst kannst du einen ganz banalen Platten im Vorderreifen gar nicht reparieren.
Das kann ich nur bestätigen, weil wir drei ja selber
genau
diese Erfahrung gemacht hatten. Und vielleicht beantworte ich dann kurz, das ist natürlich für unsere Hörer jetzt nicht so interessant, weil wir drei ja alle ein bisschen privilegiert sind, was gestellte Motorräder oder Testmotorräder angeht. Also auf deine Frage, Ferdinand, nein, wenn ich ein Testmotorrad für eine kurze Tour dabei habe, habe ich kein extra Bordwerkzeug und gucke in der Regel auch nicht mal, was ist überhaupt dann dabei. Aber sobald es länger und wilder unterwegs geht, und da kommen wir ja zugleich schon zu unserer ersten Anekdotengeschichte, nämlich in Bosnien, wo wir so schlau waren, nämlich das ganze Werkzeug uns zwar durchgeschaut zu haben für eine Adventure-Tour, also die Hörer, wenn es nicht alle auf dem Schirm haben von unserer Geschichte, wir waren mit 3 Adventure-Bikes in Bosnien und viel auf dem TED und Offroad unterwegs und hatten eigentlich alles dabei, ne? Schlauch, Montierhebel, Ferdi, du hattest sogar irgendwie besondere Montierhebel, aber am Ende hat es dann doch nicht so ganz hingehauen, ne? Mit dem Plattenvorderrad, mit der, was war es, 97 Adventure R. Ja, jetzt kann Dirk wieder den Faden aufnehmen.
Ja, damit ist eigentlich, glaube ich, für die Beantwortung der Frage eigentlich gesagt, das, was uns persönlich angeht. Ne? Mal eben um die Ecke, sehr nachlässig, ein bisschen weiter weg, auf jeden Fall gucken, was habe ich denn dabei. Und für europäische Standardreiseziele würde ich auch sehr naiv immer drauf bauen. Ich habe Handyempfang. Und es gibt Versandmöglichkeiten. Das heißt, selbst wenn ich jetzt irgendwie ein Teil mal brauche, das ich nicht dabei habe, also entweder fahre ich zu einer Werkstatt hin und frage, ob ich mir ein Werkzeug leihen kann, oder wenn ich ein Ersatzteil nicht habe, dann kann ich das in der Regel auch ziemlich zügig bekommen.
Blöd ist nur, Dirk, wenn du dich erinnerst, in diesem Bärenwald, in dem wir da waren, der halb vom nachdem wir vorher über ein Minenfeld gefahren sind, wo wir nicht zelten konnten und dann in einen Waldbrandwald reingefahren sind, dann in den Bärenwald mit Bärenspuren, dann kam der Platten. Und wir haben nicht die richtige Nuss dabei gehabt. Also wir konnten das Vorderrad einfach nicht ausbauen. Wir hatten sehr viel Werkzeug dabei und hätten locker einen Platten wechseln können, aber es ging eben nach diesem doch etwas unsanften Kontakt mit einem spitzen, harten Stein ging es eben nicht weiter. Und zu allem Überfluss hatten wir auch noch keinen Handyempfang. Das heißt, da mussten wir dann zelten und campieren. Da war also die Campingausrüstung in dem Fall überlebenswichtiger als das Werkzeug. Wir hatten dann einmal, ich glaube, ein ganz kurzes Zeitfenster mit Empfang und dann nahte ja auch am nächsten Morgen die Kavallerie. Wir wurden dann noch tatsächlich abgeholt von und konnten in der Werkstatt das ganze Problem dann lösen. Also um die Geschichte zu Ende zu bringen, nur Werkzeug auf Tasche zu haben, schön und gut, aber wenn einem das eine wichtige Teil fehlt, hilft einem das bei einer Panne auch nicht.
Ja, ich wollte auch grundsätzlich, das hatte ich mir eigentlich fürs Ende aufgehoben, aber vielleicht können wir es auch gleich am Anfang sagen. Ich glaube, es geht bei diesem ganzen Thema ja auch immer nur darum, es zur nächsten Werkstatt, zur nächsten Reparaturmöglichkeit zu schaffen. Also es geht ja eigentlich in den allerwenigsten Fällen wirklich drum, dass man mitten in der Wüste ist, vollkommen auf sich gestellt. Das ist natürlich ein ganz anderes Szenario, sondern wir sprechen jetzt schon von Szenarien, wo eine gewisse Infrastruktur einen dann trotzdem umgibt, auch wenn man Offroad unterwegs ist. Aber es muss ja eben auch nicht immer Offroad sein. Also Reifen, Pannen, Platten oder was auch immer kann ja auch auf der Straße passieren.
Ja, ich denke, das ist auch ein ganz großer Unterschied, ob man allein unterwegs ist oder ob ein zweiter Mensch mitfährt auf einem zweiten Fahrzeug. Selbst wenn zum Beispiel kein Handyempfang wäre, wir können jetzt auch, ich meine, Bosnien ist ja auch Europa, ne, aber da, wo wir waren, blöderweise eben kein Handyempfang. Selbst wenn da nichts gewesen wäre mit Handyempfang, wir waren zu dritt, wir hatten drei Fahrzeuge, eines war nicht mehr fahrbereit, wir hätten alle weggekonnt, zum nächsten Frühstücksort zu fahren und wir hätten uns kümmern können. Ja, also ich glaube, wesentlich bei diesen Geschichten, wo es um Pannen geht, in dem Augenblick, wo die Lösung des Problems nicht banal ist, also nicht so simpel, dass man eigentlich gar nicht groß nachdenken muss, in dem Moment ist es, glaube ich, ganz hilfreich zu überlegen, was gibt es denn sonst noch für Optionen? Also nicht stur daran zu hängen, ich brauche jetzt diese Nuss, die ich nicht habe, wie kriege ich die jetzt her, sondern es gibt noch zig andere Möglichkeiten. Häufig gibt es die noch. Und einfach da nicht in eine Panik zu verfallen, sondern relaxed zu bleiben und erstmal drüber nachzudenken. Und wir haben ja auch gesagt, komm, wir pennen erstmal eine Nacht drüber. Es war sowieso dunkel geworden. Was willst du im Dunkeln jetzt noch schrauben? Ja, das ist eigentlich Quatsch. Wir hatten das Glück, natürlich ein Zelt dabei zu haben. Aber vielfach sind die Pannen, die uns, glaube ich, viel häufiger widerfahren, die sind ja nun nicht am Arsch der Welt, sondern immer in einem halbwegs belebten Umfeld und man kann ja auch mal ein paar Meter zu Fuß gehen oder so. Ne? Also selbst wenn es keinen Handyempfang gibt, ja. Ich denke, das ist abgesehen von den Werkzeugbeständen, die man so mitführt, vielleicht auch so eine Rückfallebene, dass man überlegt, was geht denn sonst noch?
Das ist natürlich eine Frage der Wahrscheinlichkeit. Also wenn ich mir vorstelle, ich mache eine mehrtägige Europareise durch ein touristisch gut strukturiertes Gebiet rein über Asphalt mit einem vergleichsweise ordentlich gewartetem oder sogar neuwertigen Motorrad, dann ist mein einziges Pannenwerkzeug irgendeine ADAC-Karte. Also mehr bräuchte ich nicht, weil wenn was soll passieren? Also im Endeffekt ein Unfall, immer blöd. Dann hat man aber in der Regel ein größeres Problem, was auch die Teilebeschaffung angeht. Der Klassiker, klar, man kann sich immer mal eine Schraube oder so einfahren, dann hat man halt einen Platten. Und auch da muss man ja irgendwie es bis zum nächsten Reifenhändler meistens schaffen, wenn das jetzt nicht mit so einem normalen Pannenkit. Ein Pannenkit kann man auf jeden Fall mitnehmen, das nimmt ja auch nicht viel Platz im Gepäck weg.
Das wollte ich auch noch sagen, also um die Eingangsfrage auch nochmal kurz für mich beantwortet zu haben und da rede ich jetzt auch eher von meinen privaten Motorrädern, da habe ich tatsächlich schon mittlerweile, muss ich sagen, überall ein, ich sag mal, erweitertes Bordwerkzeugset, weil das reicht ja teilweise nicht mal, um irgendwie ja die kleinsten Sachen machen zu können. Und so ein Reifenpannenset habe ich eben auch immer so unter der Sitzbank, weil das braucht nicht viel Platz und ich glaube, da kann man schon mal, ja, kommt man schon mal vom Fleck vielleicht. Nicht, in dem Fall hätte es nichts geholfen, weil wir den Riss im Reifen ja seitlich hatten. Da hätte man tatsächlich einen Schlauch gebraucht. Aber ja. Aber das ist schon der Punkt, auch die Wahrscheinlichkeit. Dirk, ich wenn ich so an deine Reisegeschichten denke, dann gibt es so bei jeder fünften Geschichte eigentlich ein Bild, wo einer deiner Mitfahrer am Boden kniet, mit irgendeinem Reifen kämpft und vier, fünf Leute stehen drumherum. Und du machst ein Foto. Ist das schon so das Häufigste, was passiert?
Ja, Reifen ist natürlich ein gern genommener Klassiker. Insbesondere, wenn man natürlich auch mal ein bisschen abseits fährt. Weil die meisten Leute, mit denen ich fahre, da aber auch sehr routiniert drin sind, irgendwer, also fast immer, hat jemand auch was dabei, dass es geht. Also selbst wenn man es verschlonzt hat, selber die passenden Dinge mitzunehmen, entweder hast du Montiereisen vergessen oder wenn du Reifen klassisch flicken willst, ne, mit so einem Patch und hast die Flüssigkeit vergessen, die Vulkanisierflüssigkeit, diese blöde Tube, oder die ist ausgehärtet, weil du hast du schon seit Jahren irgendwie in der Karre drin und geht nicht mehr, dann ist natürlich bei vielen Leuten, die mitfahren, die Wahrscheinlichkeit groß, da findet sich dann noch was. Aber gern genommene Dinge sind auch Elektrik- und Elektronik-Dinge. Insbesondere, wenn es mal ein bisschen stärker regnet und man ist stundenlang unterwegs, dass dann doch irgendwo mal ein bisschen Wasser seinen Weg wohin findet, wo es gar nicht gut ist. Und dann wird es natürlich doof. Wer da nicht versiert ist in Sachen Elektrik, Elektronik und auch noch entsprechende Gerätschaften dabei hat, das führt häufig dazu, dass der Aufenthalt dann ungeplant deutlich länger wird. Und da kommt dann eben auch diese Alternativüberlegung. Also, was macht man jetzt? Wie kriegen wir die Karre irgendwo dahin? Die ist ja gar nicht mehr fahrbereit. Dahin, wo geholfen werden kann. Variante 1, klar, ADAC. Variante 2, wenn der nicht zu kriegen ist oder es dauert stundenlang und wird da voll geregnet, ja, dann überleg was. Ne? Es muss noch was anderes geben. Aber das ist letztlich dann auch die Message. Du kannst dich vorbereiten und das ist auch gut. Aber es passieren häufig Dinge, an die du nicht gedacht hast oder die du selber nicht handeln kannst. Und dafür brauchst du dann halt den Plan B.
Bist du da mittlerweile auch routinierter? Also ich hatte schon das Gefühl, dass du damals da jetzt bei dieser Bosnien-Geschichte, die Thorsten schon angesprochen hat, ja, dass du da sehr relaxed warst eigentlich und vielleicht sogar begrüßt hast, so diese Abwechslung. Und ich war, wie bei den ein, zwei anderen Situationen, die ich vielleicht auch noch erzählen kann, also ich bin da erstmal total, ja, ein bisschen kopflos. Also ich bin da immer erstmal in so einem kleinen Panikmodus, auch wenn ja gar nicht eine lebensbedrohliche Situation entsteht.
Ja, also das hat, glaube ich, tatsächlich damit zu tun, dass mir diese und ähnliche Situationen schon sehr häufig widerfahren sind. Auch Motorräder, die einfach liegen bleiben. Ne? Also das eigene oder auch geliehene Motorräder. Und ich neige inzwischen da auch nicht mehr zu großen Panik. Vielleicht einfach, weil über die vielfachen Wiederholungen immer ähnlicher Situationen wird man einfach abgebrühter. Ne? Aber ich kann gut verstehen, dass wenn einem das entweder zum ersten Mal passiert oder einfach vollkommen unvorhergesehen, am Ende vielleicht noch in einem Land, in dem du die Sprache nicht sprichst, wo Kontaktaufnahme schwierig ist, das kann ja schon in Frankreich sein. Ne? Wenn du nicht Französisch sprichst, du sprichst vielleicht kein Italienisch oder Spanisch, dann geht's ja schon los. Dass alles das, was einem zu Hause leicht fiele, dort eine Erschwernis mit sich bringt. Aber über die Jahre habe ich das Gefühl bekommen, ich bin immer wieder irgendwie nach Hause gekommen, geht immer irgendwie weiter. Und das führt natürlich zu einer gewissen Relaxedheit.
Ich erinnere mich auch an den Film 972 Breakdowns. kennt ihr bestimmt auch, ja, wo auch mal der Satz fiel, so sinngemäß, dass jede Panne ein Theater ist oder ein Theaterstück. So, das fand ich auch irgendwie eine, ja, also man kann das Ganze ja auch irgendwie philosophisch betrachten und so rückblickend ist sowas ja auch immer schön eigentlich.
Dass man ja, natürlich, so aus seiner Routine sind ja die Geschichten, also ja. Wenn man so eine Reise oder es kann ja auch ein ganz banaler Urlaub oder ein Trip sein, eigentlich eine kleine Sache und dann kommst du irgendwann nach Hause und deine Arbeitskollegen, deine Kumpels, wer auch immer fragt dich, und wie war's? Und wenn alles glatt gelaufen ist, dann sagst du, war gut. Und das ist die Geschichte. Ja. Aber in dem Augenblick, wo du sagen kannst, boah, ey, da in Bosnien, in so einem komischen Bärenwald, da sind wir hängen geblieben und falsches Werkzeug. Das sind die Geschichten, hinter die du erzählen kannst. Aber ich glaube, in dem Moment, wo es passiert, hilft das nur bedingt weiter, dass du dir denkst, hey, das wird jetzt aber eine coole Geschichte für später, für zu Hause.
Ja, habe ich eine sehr geteilte Meinung. Klar, die Bosnien-Geschichte, die wird uns wahrscheinlich auch noch in 20 Jahren, wenn wir mal zusammen noch ein Bier trinken, immer als nette kleine Anekdote begleiten. Ich bin ja auch mal allein mit meiner alten Transalp runtergefahren Richtung Monaco. Nizza, und dann hat die immer so Zündaussetzer gehabt oder beziehungsweise, ja, ich dachte, es wäre ein Zündaussetzer. Also das, die fuhr und dann fuhr sie aber irgendwie nicht mehr richtig und das dann fuhr auf dem Rücksitz irgendwann jetzt nicht eine Panik Ferdinand mit, aber so ein so ein Unwohlsein, was mir auch so ein bisschen einfach meine Urlaubsstimmung dann fast vermiest hat. Ich habe dann sogar unterwegs noch einen Honda-Händler angerufen, der meinte, klar, das ist die CDI, das ist typische Schwachstelle. Da habe ich mich natürlich geärgert, weil ich das ja wusste, warum ich dieses Teil, was so groß ist wie eine Powerbank oder sogar kleiner wie ein Handy, das hätte man ja locker irgendwie im Vorfeld sich für ein, so teuer ist es auch nicht, kaufen können und dabei haben. Im Endeffekt war es von der Vergasermembran, eine gerissene Vergasermembran oder so, also ein Teil so groß wie ein Kondom, was man locker hätte irgendwie auf Tasche haben können. Aber woher weiß es denn nur auf so eine Panne? Das ist für mich dann keine Geschichte. Das ist einfach nur Urlaubs- oder Tourversauer irgendwie. Ich bin schon auch nach Hause gekommen, bin mit Tempo 60, zwischen 60 und 80, das lief sie dann irgendwie ganz gut, bin ich dann von Monaco am Stück bis nach Stuttgart irgendwelche 800 Kilometer oder wie weit das ist, gefahren. Also auf den Tag hätte ich gerne verzichten können. Und ist auch nicht so spannend, dann über eine Vergasermembran im Nachhinein zu sprechen, es sei denn mit Transalp-Freunden.
Das ist dann wahrscheinlich eher die Lektion, dass man halt sein Motorrad vielleicht irgendwie gerade vor einer richtig langen Reise vielleicht auch mal durchcheckt oder so. Aber andererseits, ob man jetzt sowas vorher auf dem Schirm hat, also komplette Durchsicht macht, macht man wahrscheinlich auch nicht.
Ja, aber jetzt nochmal Frage an Dirk. Du bist ja auch schon sehr, sehr lange und sehr, sehr weit auch schon unterwegs gewesen. Und du hast ja sicherlich auch mal, bevor du eine Routine bekommen hast, diese eben nicht gehabt und bist da ganz blauäugig an manche Sachen rangegangen. Kannst du dich da an irgendwelchen von deinen Fernzielen erinnern, wo du wirklich mal ja aufgrund von nicht schlau gewartet oder mangelndes Werkzeug in irgendwelche Situationen gekommen bist, die dann nachhaltig nachgewirkt haben?
Die waren natürlich immer mit einem glücklichen Ausgang gesegnet. Insofern haben die natürlich einen Nachklang, aber der war dann natürlich meistens positiv. Aber tatsächlich, diese Dinge sind häufiger passiert. Und eine Geschichte, die tatsächlich auf meinen Deckel ging und zwar auf nachlässige Wartung, war bei einer Reise von Namibia nach Kenia, wo ein Freund aus Frankreich kein eigenes Motorrad zur Verfügung hatte. Und meine liebe Freundin Diana hat gesagt, dann nimm doch meine Transalp. Zweite Baureihe, PD06. Und die hatte zu dem Zeitpunkt schon gute 200.000 Kilometer auf der Uhr. Aber das Ding läuft ja wie Brot und Butter. Was sollst du groß dran machen? Hektik vor der Abreise und dann ist die Karre einfach so mitgekommen. Resultat, irgendwo in Sambia, im Out in the Nowhere, Hinterradlager, Fratze. Jetzt find da mal ein Hinterrad. Ich meine, das Hinterrad auszubauen ist ja gar kein Problem. Vielleicht bist du irgendwie noch so schlau und kriegst das Lager auch raus. Aber wo kriegst du da jetzt so ein Lager her für ein Modell, das zu dem Zeitpunkt schon ungefähr 20 Jahre überhaupt nicht mehr gebaut wird? Also dieses spezifische Modell. Und dann hast du vielleicht noch das Glück, das hatten wir, es ist ein Standardlager, ein Standardindustrielager. Und es gab eine große Minensiedlung und da hatte man auch Werkzeuge, um große Maschinen reparieren zu können. Da hatte man auch Ersatzteile, auch Lager. Und da haben wir dann das passende Lager gefunden. Sonst wäre die Transalp in Afrika geblieben, weil die zurückzubringen wäre vollkommen sinnlos gewesen. Die Reise wäre trotzdem weitergegangen. Aber es sind so Sachen, wo man sich natürlich mal hätte überlegen sollen, ich mir überlegen sollen, die Karre hat jetzt wirklich was auf dem Buckel und die Standardverschleißteile. Also Kette ist ja immer ganz offensichtlich, zumindest bei mir. Aber Radlager, Lenkkopflager und all dieser ganze mechanische Kram, der natürlich einfach Verschleiß unterliegt, den dann mal auszutauschen, das wäre eigentlich so ein Minimum gewesen. Und das Ding geht ganz klar auf meinen Deckel. Aber die Geschichte ist halt schön, ne? Hinterher. Ich habe die jetzt ein bisschen kurz gefasst, aber da kannst du abends beim schönen Gläschen Wein oder beim Bier, kannst du da schön einen erzählen.
Werbung.
Entdecke jetzt die faszinierende Welt von FC Moto, deinem Online-Shop für Motorradbekleidung und Zubehör. Mit über 100 Top-Brands, über 200.000 Artikeln und unschlagbaren Preisen ist FC Moto deine erste Adresse, um dich auf die Überholspur zu bringen. Egal ob Racing, Touring, Urban, Motocross oder Adventure, bei FC Moto findest du genau das Richtige für dich und dein Bike. Jetzt online bestellen auf fc-moto.de.
Klar, es gibt natürlich auch gewisse Teile, die kannst du vielleicht nicht ganz so voraussehen jetzt bei einer gewissen Laufleistung, dass ein Radlager da mal durch ist oder durch sein könnte. Das ist klar, aber es gibt ja auch eben vielleicht, weiß ich nicht, Steuergeräte oder ähnliches bei neueren Motorrädern, die fallen dann einfach aus und dann sind sie weg. Ist mir nicht passiert. Aber man hat ja dann doch öfter mal auch Geschichten von anderen Motorrad-Weltreisenden auf dem Tisch. Und was dann ja oft üblich ist, dass die irgendwo in Neuseeland oder in Santiago de Chile jeden Tag dann zum Postamt laufen in der Hoffnung, dass das Paket endlich ankommt. Oder dann einfach mal ihre monatelange Reise nochmal um 2 Wochen verlängern. Oder beziehungsweise von ihren vielen Wochen und Monaten, die sie haben, 2 Wochen dann in irgendeiner Provinzstadt rumhocken, über Freunde, die denen dann über Expressversand ein Teil, was in Deutschland dann noch vom BMW-Händler oder Honda-Händler oder wem auch immer besorgt wurde, zugeschickt wurde. Also das sind natürlich auch Möglichkeiten.
Das gehört aber dann zu den nicht vorhersehbaren Dingen. Ne?
Also das stimmt.
Mechanischer Verschleiß, glaube ich, das muss eigentlich, hätte mir auch sofort klar sein müssen, als mir an der HP2 in der Türkei mal die Ringantenne kaputt gegangen ist. Das würde ich für nicht vorhersehbar halten. Also die, da wo der Schlüssel reinkommt, ne, diese Antenne, damit der Apparat merkt, ja, das ist auch der richtige Schlüssel oder das ist auch der richtige Mensch. Diese Dinge sind ja nicht vorhersehbar und die kriegst du auch nicht an jeder Ecke. Ne? Also das ist ja dann kein Standardprodukt mehr. Und das kann auf ganz viele Teile des Motorrads ja letzten Endes zutreffen. Und da bleibt am Ende natürlich immer ein offener Deckel. Also auf irgendwas wirst du verzichten müssen. Und das, was du mitnimmst, ich habe lange Zeit mit der Africa Twin, also mit der 750er, habe ich einen Speichensatz mitgenommen. Weil ein Freund von mir hatte sich mal so unglücklichen Fahrstil gehabt, der hat sein Vorderrad komplett entspeicht. Da habe ich gedacht, das darf dir auf keinen Fall passieren. Da irgendwo stehst du und dann alle Speichen kaputt. Den Speichensatz habe ich nie gebraucht. Den habe ich irgendwann entsorgt, ich glaube verkauft, nachdem auch die 750er, meine letzte 750er Africa Twin dann weg war. Ne? Also das sind so die Vorstellungen, die du hast und am Ende passiert häufig was ganz anderes.
Das ist, finde ich, auch die, teilweise auch die Strategie, dass man Sachen mitnimmt, um sie nicht zu brauchen und wenn man es nicht mitnimmt oder so, also ja. Aber ich glaube, dieses weltreisende Szenario, dass man eben dann irgendwo sitzt und auf irgendein Ersatzteil wartet, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber viel schlimmer ist es ja, wenn man halt irgendwo 2 Wochen unterwegs ist, eine ich sag mal, normale Reise noch irgendwo macht. Und da ist ja dann auch irgendwo Zeit und vor allem auch der Platz im Gepäck begrenzt. Ja. Also das ist dann, glaube ich, auch die große Kunst, dass man sich so vielleicht auf ein paar gängige Szenarien vorbereitet und dann eben dementsprechend dafür packt und dann eben idealerweise vielleicht auch vorher das schon mal durchgeht. Also das habe ich auch schon mal vor einer Reise gemacht, dass ich wirklich mir meine Werkzeugrolle so gepackt habe, wie ich sie dann mitnehmen würde und dann halt versuche, nur mit dem Werkzeug aus dieser Werkzeugrolle zu arbeiten. Und dann merkst du halt ziemlich schnell, oh, den und den Schlüssel brauche ich jetzt doch noch, weil ohne den kann ich die rechte Verkleidungsseite nicht entfernen und dann komme ich nicht an die Batterie oder. Also das ist so meine Strategie.
Das ist dann wieder werkzeugspezifisch. Ne? Mir fiel gerade noch eine andere, eigentlich ganz banale Sache ein. Ich hatte mal für den Pyrenäen-Film eine 1190er KTM und das Ding hat ja schön Fufu. Ne? Und meine beiden Mitreisenden, die sind schön mit Auto und Hänger runtergefahren. Ich habe gedacht, ey Leute, da fährt man schön auf Achse. Ne? Und dann hat das Ding ja auch schön Zug und wir hatten einen schönen groben Hinterreifen drauf und der war runter, als ich an dem Fuß der Pyrenäen ankam. Das ist doof. Also, ja, dann holen wir eben einen neuen Reifen. Ne? Perpignan ist eine große Stadt, da gibt es zig Händler. Ja, das ist so eine seltene Dimension zu dem Zeitpunkt gewesen. Das Ding hatte keiner, also noch nicht mal in einer anderen Ausführung. Also es gab in der Dimension, gab es diesen Reifen nicht. Und da denkst du, das gibt's doch nicht. Ne? Du bist hier mitten in Europa, 21. Jahrhundert und du kriegst dieses scheiß Ding nicht. Da sind wir tagelang rumgefahren, haben schließlich einen Händler gefunden, der das Teil dann tatsächlich vorrätig hatte. Aber das sind solche Urlaubsdämpfer, um nicht zu sagen, die machen es dir ja regelrecht kaputt. Insbesondere dann, wenn du vielleicht auch was vorgebucht hast. Ne? Hast dir überlegt, ja, heute Abend pennen wir in Andorra und am nächsten Tag fahren wir bis nach Spanien, bis nach was weiß ich wo. Und dann gerät dein ganzes Konzept ja auch durcheinander, ne? Dass du jetzt Aufenthalt hast. Und das kriegst du ja nicht mehr eingefahren, ne? diesen Zeitverlust. Und dann wird's blöd.
Ja. Aber wenn man jetzt sowas mal ausklammert, was ist denn so das Werkzeug, das du immer dabei hast? Also jetzt, von mir aus auch jetzt für deine aktuelle Tenerie. Also für welche Aktionen hast du Werkzeug dabei?
Also das Standardwerkzeug lasse ich immer drin. Was ich auf jeden Fall mitnehme, ist so eine Wasserpumpenzange. Wenn mal irgendwie eine Schraube rund gegurkt ist oder so und der Schlüssel würde nicht mehr greifen, dann habe ich da so ein Notfallding noch. Oder wenn mal ein Kettenschloss zuzumachen ist. Kettenschloss finde ich auch eine hübsche Sache, da eins beizuhaben. Kette kann auch bei meiner nachlässigen Wartung kann so eine Kette auch mal durchgehen, dann eine Möglichkeit zu haben, die Kette wieder schließen zu können, bis ich Ersatz besorgen kann. Dafür ist so eine Zange dann ganz cool. Ansonsten hätte ich gesagt, so das normale Besteck. Ich nehme auch gerne so einen kleinen Ratschenkasten mit, der passt bei der Teneré auch unter die Sitzbank. Und da sind die ganzen Nüsse bis, glaube ich, 14 bis 14 sind die dabei. Und damit kannst du fast alles machen. Und da brauchst du natürlich ein bisschen was Größeres noch, um eine Achse lösen zu können. Und natürlich die Vorderradachse. Damit kann man eigentlich einschließlich Schraubendreher, kann man eigentlich fast alles an dem Ding auseinandernehmen. Ob man es wieder zusammenkriegt, ist wieder was ganz anderes.
Hast du auch eine Tube Kaltmetall dabei? Also das ist auch was ich seit 4-5 Jahren mittlerweile durch die Gegend spazieren fahre, weil wir eben auch mal so einen Unfall hatten, wo uns genau sowas dann ja die Weiterfahrt ermöglicht hätte. Wir haben es dann später in der Werkstatt gelöst, aber das ist doch auch so eines dieser Universal-Helferlein, oder?
Ja, im Prinzip ja. Ich habe es auch lange mitgeschleppt und irgendwann habe ich es einfach mal vergessen. Und dann habe ich auch gemerkt, naja, also ist es einmal passiert, dass wir es gebraucht haben. Bei einer Kroatien-Tour hatte sich mein Bruder mit seiner F650 so ganz unglücklich auf die Nase gelegt. Ihm selber ist gar nichts passiert, aber das Motorgehäuse auf der rechten Seite ist aufgescheuert. Und das ist natürlich doof. Und einer von den lieben Mitfahrern hatte tatsächlich Kaltmetall dabei und dann haben wir es zugepumpt und weiter geht's. Es wäre auch anders weitergegangen. Ne? Wir waren zu mehreren. Irgendjemand hätte was organisieren können, hätte irgendwo hinfahren können und hätte Kaltmetall oder was anderes besorgen können. Ne? Aber in dem Moment, wenn es da ist, kannst du eben sofort agieren, kannst sofort was machen und musst nicht anfangen, weiter drüber nachzudenken. Und dein Zeitverlust, gerade wenn es so ein begrenzter Zeitraum für einen Kurzurlaub ist, ist das natürlich super. Aber dann ist ja wieder die Frage, wie viel kann und wie viel muss ich mitnehmen? Und eigentlich gehört das Kaltmetall mit dazu, aber die Anwendungsfälle sind doch extrem selten. Also zumindest habe ich das, glaube ich, nur dieses eine einzige Mal erfahren.
Und genau, wenn ich nochmal auf diese eine Tour zurückkommen kann, da zur ligurischen Grenzkammstraße runter, da, weil ich halt alleine, komplett alleine unterwegs war und dann das Kopfkino angeht, was könnte, wie, wo, wann passieren, habe ich jetzt auch dann den Werkzeugbeutel in dem Fall sehr großzügig gepackt mit zwei Schläuchen, mit großen Montiereisen, also gerade in erster Linie wegen Pannenschutz dann Werkzeuge. Ich habe es leider nicht gewogen, aber ich tippe mal, also das, was ich beim Leichtzelt und bei den ganzen anderen an Grams eingespart habe, das ist da rucki zucki schon wieder durch sehr viel unnützes Werkzeug, was ich dabei hatte, aufgefüllt worden. Also es war ein dicker Klumpen. Dazu kam auch noch, dass ich das in so einer Packrolle oben hinten auf den Gepäckträger geschnallt habe. Das heißt, schwerpunktmäßig auch noch total idiotisch. Also es da habe ich es zu gut gemeint und man hat es beim Fahren tatsächlich gemerkt. Also spannend wäre eben auch noch die Frage, also erstens für die paar Tage Offroad, da bin ich ja eben nicht irgendwo mitten in Afrika und es wäre bedrohlich gewesen. Im schlimmsten Fall hätte ich die Tour irgendwie abbrechen müssen. Aber die Frage ist, wenn man länger unterwegs ist und man braucht wirklich für verschiedene Situationen viel Werkzeug, wo bringt man das eigentlich am besten unter?
Ja, also ich habe es für mich mittlerweile so gelöst, wie gesagt, dieses erweiterte Bordwerkzeug, das passt bei mir eben auch immer unter die Sitzbank und wenn ich eben länger unterwegs bin und dann eben auch die Montierhebel mitkommen und das Werkzeug zum Radausbau, das sind dann Sachen, die auch im Koffer landen oder in der Packtasche oder wo auch immer. Aber ich glaube, das ist eben genau die Kunst. Du kannst halt den ganzen Koffer kannst du dir vollpacken mit Werkzeug und dann hast du trotzdem genau die eine Panne, wo dir gar nichts davon hilft.
Gut, und wir reden natürlich in erster Linie gerade über Pannen, aber das Thema Wartung, da macht es natürlich jetzt gerade Sinn, wenn ich denke, Kettenspannen, nicht jeder hat einen Kardan oder will einen Kardan haben. Und wenn man da jetzt ein bisschen größeren Schlüssel hat, der es einem wirklich leichter macht, dann ist das unterwegs, sage ich mal, gut investiertes Gewicht, das mitzunehmen, als wenn man da mit diesen fimschigen Bordpressstahldingern da irgendwie versucht rumzumurksen.
Was ich mittlerweile auch ganz gern noch benutze, das ist noch so ein kleiner Tipp vielleicht. Ich habe mittlerweile auch bei größeren Reisen so ein Starthilfegerät dabei. Also so ein, na, wie heißt denn das?
Jumpstarter.
Ja, sowas, genau.
Oder so ein Kondensator-Ding.
Mhm. Ja, fände ich auch blöd, wenn das tatsächlich nur das könnte, aber die sind ja oft auch gleichzeitig eine Art Powerbank mit USB-Anschluss. Das heißt, du kannst dann abends im Zelt, wenn du im Zelt pennst, kannst du auch wieder dein Handy aufladen oder deine Kamera oder was auch immer. Dann ist auch noch eine Taschenlampe drin. Also das ist so ein wahres Multitool eigentlich. Und dann kann man es während der Fahrt auch wieder aufladen. Also das habe ich mittlerweile ganz gern dabei, weil es nicht so viel Platz braucht und weil es eben doch für viele Situationen einen schon auch helfen kann.
Stichwort Multitool, genau, würde ich auch mit in jedes Gepäck nehmen. Weil nimmt auch nicht viel Platz ein, ist meistens eine kleine Spitzzange mit dran, auch ein bisschen kleinere Schraubenzieher und was mir da auch schon mit dem Ding positiv passiert ist, ein Brillenbügel mal hat sich gelöst. Also es müssen ja nicht nur auch Pannen am Motorrad sein, sondern das ging dann zum Beispiel auch mit dem feinen Schraubenzieher, den ich so im Bordwerkzeug natürlich nicht gefunden hätte. Also Multitool, wie sieht's da aus? Habt ihr alle mit auf Tasche oder ja. so ein Klassiker, Leatherman oder so?
Ja, ja. Der fiel mir natürlich vorhin als erstes ein, aber ich dachte, dann vergesse ich die anderen Dinge, die Schloss und so. Das ist natürlich das First Aid Kit, ne, für fast alles. Und selbst für ganz banale Dinge, ne, da hantierst du mit irgendwelchem Kleinzeugs rum und da flitscht dir irgendwas zwischen die Verkleidung und du kommst mit den Fingern nicht mehr dran. Dann hast du manchmal mit dem Multitool noch die Gelegenheit, mit der Spitzzange das dann noch irgendwie rauszufuckeln oder so. Das muss als eigentliches Werkzeug häufig gar nicht in Erscheinung treten, sondern auch hat auch so häufig ganz nützliche Funktionen, die mit dem Motorrad vielleicht gar nichts in erster Linie zu tun haben. Aber auch Kontakte mal eben wieder blank feilen, wenn da irgendwas vergammelt ist, ne? Batteriekontakte oder so. Ne? Du hast eine Feile da dran. Ist ja Multitool, ne? Also vielfach nutzbar und einsetzbar und die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen und Größen. Ich neige auch da nicht zum größten, aber so ein mittleres Besteck dabei zu haben, das ist schon ganz praktisch für alle möglichen Dinge.
Ja. Ich habe das auch immer dabei. Bis jetzt noch nicht wirklich gebraucht, aber haben es besser als brauchen. Dirk, hast du noch, es gibt ja auch viele Motorräder, die, also gerade für dieses Szenario Reifenpanne, viele Motorräder haben ja dann auch keinen Hauptständer. Hast du da noch einen Tipp, wie man das Motorrad am besten aufgebockt bekommt?
Ja, was heißt
das? Also da gibt es ja auch verschiedene Strategien.
Genau, also wer mit Alukoffern fährt, der verfällt vielleicht auch gerne und sofort genau auf diese Idee. Wer seine Koffer auch künftig möglichst patinafrei halten möchte, also unverkratzt, unverbeult, für den ist das natürlich keine Option. Ansonsten passen die häufig gut drunter. Meist allerdings muss man die ziemlich weit unter den Motorschutz, wenn denn einer da ist, schieben und da vielleicht noch ein kleiner Tipp aus eigener Erfahrung. Ihr müsst ja auf jeden Fall eine Achse lösen. Also wenn es jetzt eine Reifenpanne ist, wo du das Ding brauchst, um das ausgebaute Rad dann, also das Motorrad mit ausgebautem Rad noch abstützen zu können. Mach erst die Schraube los, also nicht rausdrehen, aber dieser erste Moment, wo du das Ding richtig mit Kraft losdrehen musst, mach das, solange es noch auf den Rädern steht und dann stell erst die Kiste drunter. Im Bierkasten tut's auch. Ein großer Felsblock hat es für mich auch schon mal getan. Stöcke sind meistens nicht so schlau, weil da ist die Kippeligkeit ja doch enorm. Und ich würde auch, je nachdem, welches Rad ausgebaut werden soll, immer das entsprechend andere Rad ein bisschen sichern. Also zum Beispiel, wenn das Vorderrad ausgebaut werden soll, das Hinterrad einen Gang einlegen und das Hinterrad gegen das Getriebe laufen lassen, also dass da Spannung drauf ist, dass das nicht von selber irgendwie nochmal einen Satz nach vorne macht, die Kiste. Ne? Oder wenn das Hinterrad ausgebaut werden soll, die Vorderradbremse zum Beispiel mit einem kleinen Spannriemen anziehen, also den Hebel, ne? Den Hebel feststellen, dass das Ding sich auch über das Rad nicht mehr bewegen kann. Sonst hast du das Ding, das Rad ausgebaut, dann kippt dir noch die Karre um und das Aufheben mit ausgebautem Rad, das ist extrem, ne? Also ihr wisst, was ich sagen will.
Sprichst du da auch aus Erfahrung, oder?
Yep. Unter Schmerzen lernt man ja am besten. Ne?
Ja, apropos Schmerzen, wir haben jetzt vorhin so leichtfertig gesagt, ja, man hat dann Montierhebel dabei. Das ist ja auch so ein Punkt für sich mit Schlauchlosreifen. Also, dass es theoretisch geht, oder ich habe auch schon viele Videos gesehen, dass es geht, dass man das ja auch trotzdem hinbekommt mit Montierhebeln. Dirk, wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, beim Schlauchlosreifen bist du natürlich eigentlich vollkommen davon befreit, von dem Montiereisen. Wenn du in der eigentlichen Lauffläche ein überschaubar großes Loch hast, dann funktioniert diese ganze Geschichte ja so, dass du mit dem Beiliegenden in diesem Set, das du ja dann kaufst, da ist so eine kleine Pfeile mit bei, so eine Rundpfeile. Und damit machst du das Loch genau so groß, dass dieser Pfropfen, den du ebenfalls mitgekauft hast, genau da reinpasst. Und das vulkanisiert dann da drin und das überschüssige Zeug schneidest du ab, pumpst den Reifen auf, voilà, fertig. Das heißt, du musst noch nicht mal dein Achsausbauwerkzeug dabei haben.
Du musst noch kurz erwähnen, wir reden hier über ein Reifenpannenset, ne? Also das ist jetzt nicht beim Reifen so dabei, das, was man kauft, ist eben genau, da gibt's fertige Sets, wo dann alles drin ist. Die kosten wie viel so?
Ich glaube, fängt bei 5,99 oder so an und geht natürlich auch weiter nach oben, wenn da irgendwie dieses Ausbohrteil dann irgendwie statt einen Kunststoffgriff noch einen Holzgriff hat oder so, dann auf einmal was Edles in der Hand hast, da zu flicken. Ne? Aber ich glaube, die ganz banalen Dinger, die rangieren irgendwie so um 10er.
Man muss dazu sagen, dass die jetzt nicht an jeder Tankstelle erhältlich sind. Also da muss man sich dann schon vorher drum kümmern und in einem motorradspezifischen Handel das Ganze erwerben.
Gibt es auch im Autoteile-Zubehör. Das heißt, du musst nicht zwingend in Mopedladen gehen. Also die gibt es inzwischen ziemlich häufig.
Ah, okay, gut.
Und die Anwendung ist echt ziemlich easy. Vor allen Dingen, weil den ganzen Ausbau sparst. Du brauchst letztlich noch nicht mal eigenes Werkzeug. In dem Set, das du kaufst, ist diese Pfeile mit dabei und diese Vulkanisierwürste, die dann in das Loch reinkommen, die sind dabei. Und das Einzige, was da nicht bei ist, ist die Pumpe. Oder eine Gaskartusche, eine Patrone, die ja häufig bei einigen Motorrädern auch mitgeliefert wird, die ist nicht dabei. Das ist das Ding, das du haben musst. Sonst kannst du zwar flicken, aber du kriegst den Reifen nicht mehr voll.
Also so Gaskartuschen sind teilweise auch dabei, aber die reichen, meine ich, nicht, um es wieder auf 2 oder über 2 Bar. Also ich glaube, die Reifen, die reichen nur für so 1,2, dass man halt vom Fleck kommt so. Aber
das ist für mich jetzt auch die Frage. Es gibt ja recht, also man kann ja keine Standpumpe oder so mitnehmen, sondern man muss ja so eine recht handliche, kleine, fast schon Radpumpe benutzen. Auf wie viel Bar kriegt man das damit überhaupt aufgepumpt?
Die eine Frage deiner Geduld.
Ja. Gib mal so einen ungefähren Horizont für diejenigen, die sowas noch nie gemacht haben. Also wenn du jetzt nehmen wir mal so einen Klassiker Reise-Enduro-Reifen hinten, 150er.
Da wäre es in erster Linie wieder die Frage, wo befinde ich mich denn? Nehmen wir mal den vermutlich sehr häufigen Fall, es ist irgendwo in Europa. Und du hast Handyempfang. Da würde ich gucken, wo ist denn hier die nächste Tankstelle? Und die ist dann zum Beispiel noch 2 Kilometer entfernt. Dann würde ich sagen, okay, ich pumpe das Ding so weit auf, dass ich noch eben bis zu dieser Tankstelle komme, ohne den Reifen und die Felge zu ruinieren.
Heißt dann wie viel Bar? 0,8?
1,0? Ja, das ist ja der interessante Punkt. Habe ich eine Pumpe dabei, an der ein Manometer ist, oder habe ich einen Manometer dabei oder habe ich nicht? Und ich habe gerne diese, ich weiß gar nicht, wie man es richtig ausspricht, Lezyne geschrieben, L-E-Z-Y-N-E.
Ja.
Das sind Aluminiumpumpen, die haben aber keinen Manometer dran. Die sind extrem leicht, sehr handlich, was aber dazu führt, du musst sehr lange pumpen, damit vernünftig Druck draufkommt. Und das willst du natürlich nicht ohne Ende machen. Also pumpe ich halt so weit auf, bis ich mit der Hand kontrolliere, dass der Reifen vielleicht noch so ein bisschen nachgibt, aber eben nicht vollkommen luftleer ist. Und wenn ich dann mich draufsetze und einen Blick nach hinten werfe, also richtig Last auf dem Reifen ist, und dann auch noch zu gucken, ja, wölbt er sich jetzt tatsächlich richtig auf unter der Last, dann ist noch zu wenig drin, pumpe ich noch ein bisschen nach. Dann suche ich mir die nächstbeste Gelegenheit zu gucken, wo ist denn hier die Tankstelle, und dann mache ich den Rest eben mit einer vernünftigen Pumpe und auch mit einem Manometer. Wenn ich weiter wegfahren würde, insbesondere dann, wenn da Sandetappen bei sind, dann brauche ich sowieso einen Manometer, weil ich muss ja wissen, wie viel habe ich denn jetzt drauf auf den Reifen. Das heißt, wenn das Ding sowieso dabei ist, dann würde ich den Umständen entsprechend natürlich immer entsprechend aufpumpen, um bis 2,5 Bar zu kommen zum Beispiel, was ja so ein Standardwert ist. Da hast du zu tun mit so einer kleinen Pumpe. Ne? Also erstens kannst du danach das T-Shirt wechseln, wenn es entsprechend warm ist. Wenn es sehr kalt ist, weißt du hinterher, brauchst du den Pulli nicht. Und danach ist auch Mittagessen angesagt.
Wenn du morgens um 7 die Panne hast.
Ja, dann zweites Frühstück auf jeden Fall.
Okay.
Also es ist schon, ist natürlich eine Anstrengung dabei. Ne? Da können die Kartuschen natürlich auch ein bisschen helfen, dass du zumindest irgendwie, was weiß ich, schon mal 0,8 drin hast, wenn du da irgendwie 2, 3 Kartuschen reinballern kannst. Das erspart dir dann das ja doch sehr lästige, zeitaufwendige Pumpen. Und ich glaube, es gibt auch, wenn schlechtes Wetter ist, stell dir vor, es regnet. Ja, da ist ja kein Bock, irgendwie da jetzt noch eine halbe Stunde lang in diesem Mockwetter dann rumzupumpen. Ne? Also
ich glaube, es gibt auch helfen. Leute, die sich so kleine Kompressoren auch teilweise mit ins Gepäck legen, die du dann übers Bordnetz betreiben kannst. Ja. Also die
hatte ich in Saudi-Arabien jetzt mal dabei. Also nicht ich, sondern mein lieber Mitreisender. Und das war großartig, ne? Weil wir dauernd Luft ablassen mussten für Sandstrecken. Dann kommst du zurück auf den Asphalt, dann musst du wieder aufpumpen. Und das war natürlich sehr charmant.
Das lohnt sich dann.
Das lohnt sich. Aber wenn man jetzt anfängt zu überlegen, was für ein Krimskrams hat man denn so alles dann dabei? Ne? Und auf einmal stellst du fest, also da ist ja kein Platz mehr für eine Unterhose. Mit Werkzeug und den ganzen elektrischen Geraffel, das man sowieso dabei hat, von Kameras und wenn man auch noch einen Laptop mit dabei hat und wer da unterwegs noch vloggen will oder die Liebsten zu Hause mit schicken Fotos bedenken möchte, Ladegeräte fürs Handy und so, also dieser Elektronikwust in den Koffern, der nimmt dann ja auch zu. Und das Gewicht auch. Also ist charmant, aber ist so eine Abwägung. Ne?
Mit Montiereisen sind wir jetzt gar nicht mehr drauf gekommen, weil das ja eigentlich damals genau das Szenario war, wo uns das eben auch nicht geholfen hätte mit dem, weil der Riss ja seitlich drin war.
Genau, das ist ja dann auch
aber das,
das Ausschlusskriterium für das Schlauchlos-Pannenflick-Set, weil das so einen seitlichen Riss, wo der Reifen an der Flanke aufgeschlitzt wird, natürlich nicht mehr weiterhilft. Ne? Also das hätte in dem Moment ja auch zu keiner sinnvollen Verbesserungen geführt. Vielleicht hätte man damit so eine Notreparatur irgendwie noch hingekriegt, um irgendwie zum nächsten Ort noch zu kommen. Aber weiter fahren dauerhaft wäre sicherlich nicht schlau gewesen.
Und was ich auch gehört hatte, auch schon von verschiedenen Fernreisenden, die auf sehr, sage ich mal, mit einer hohen Laufleistung sehr harte Reifen setzen und dann schlauchlos, die in der freien Wildbahn überhaupt nicht runterzukriegen sind von der Felge, weil einfach die ganze Reifenkonstruktion so widerspenstig dann ist, dass man das mit normalen Montierhebeln, also ohne irgendeine Reifenmaschine ohnehin nicht schafft, die dann zwar alles dabei hatten, aber den Reifen nicht runterbekommen haben.
Ich hatte auch mal bei der HP2, die hatte auch schlauchlos Reifen, dachte ich, wenn da mal was ist, ne, dann zieh lieber Schläuche rein, dann kannst du den Schlauch ja reparieren, egal in welchem Zustand dann der eigentliche Reifen ist. Das war auch nur halb so gut, genau nämlich aus diesem Grund, weil die Felge natürlich ganz anders konstruiert ist bei Schlauchlosreifen. Und da sind die Anpressdrücke und wahrscheinlich auch die Reifenkonstruktion nochmal wieder anders. Und das da was runterzukriegen, war dann extrem schwierig. Aber die Reifenabdrückmaschine, die findet sich zum Beispiel in Form des Seitenständers eines anderen Motorrads oder des Reifens eines anderen Fahrzeugs, das dann da drüber rollt. Damit wird das Ganze nicht schöner, aber man kommt weiter.
Ja, ich weiß nicht, ob ich das schon mal in einem anderen Podcast erzählt habe. Wir haben mal einen Schraubertipp gemacht, in der freien Wildbahn bei einer Enduro den Reifen zu wechseln. Jetzt hatten wir aber diese Enduro von jemandem ausgeliehen, der schon wohl ewig lange diesen Reifen nicht mehr gewechselt hatte und auch keine Montierpaste benutzt hatte. Das war auf jeden Fall alles so verharzt, verklebt und dass man es nicht loskriegen konnte. Auf jeden Fall war es ein bisschen absurd, weil wir uns in der freien Wildbahn für die Fotoproduktion dann eine Stelle ausgesucht haben und dann aber das Auto, den PKW von dem Fotografen brauchten, um dann dort über den Reifen rüber zu fahren, um das zu lösen, damit wir den Reifen darunter kriegen. Da vielleicht also der Tipp, wenn man das denn vorhat und mit solchen Szenarien rechnet, dann vielleicht mal zu Hause erstmal ausprobieren, ob das überhaupt funktioniert.
Das ist ein sehr guter Tipp. Es gilt, glaube ich, auch für diese Reifen-Reparatursets. Da sagen auch viele, lieber erstmal an einem schon ausgebauten Reifen testen, der eh schon alt ist. Was ich hier auch noch stehen hatte, waren gebrochene Hebel. Ist das auch ein Thema, Dirk?
Auf jeden Fall. Also dazu muss man, glaube ich, noch nicht mal an ganz furchtbare wilde Aktionen denken. Einfach ganz banal irgendwie ist es vielleicht ein bisschen rutschig, ein bisschen feucht und du willst die Karre aufbocken und flitscht dann irgendwie mit dem Fuß vom Hauptständer ab und verlierst das Gleichgewicht mit der Karre und die kippt um. Und dann blöderweise auf den Hebel. Und viele Hebel haben ja Sollbruchstellen. Das ist dann schön, aber erstens, du kannst nicht mehr richtig anfassen. Häufig geht's noch, aber es gibt ja auch die Fälle, wo das Ding fast direkt hinter der Anlenkung abbricht, ne? Und dann geht da gar nichts mehr. Und dann ist natürlich cool, wenn du einfach den passenden dabei hast. Das sind irgendwie 5 Minuten, dann ist das Ding wieder dran gebaut und du kannst so weiterfahren wie alle Tage.
Ja, dazu kann ich noch aus der jüngsten Vergangenheit was beisteuern. Ladakh, Nordindien, die höchsten Pässe der Welt. Sehr, sehr rutschig alles, sehr fies. Und passierte mir natürlich, dass ich, obwohl ich natürlich sehr vorsichtig gefahren bin, wie immer, aber in irgendeiner Kurve mit ganz fiesem Rollsplit gerutscht bin, zack, auf die Seite, Bremshebel ab, natürlich keinen dabei und der war tatsächlich so kurz hinter, also es war nicht mehr viel zu fassen, sage ich mal. Man konnte so mit einem halben Einfingerbremstechnik konnte man noch ein bisschen Vorderrad geben, war in dem Fall aber tatsächlich ein Vorteil, weil dann musste ich noch langsamer fahren und fast nur noch mit der Hinterradbremse und das war für die Verhältnisse dort totales Gift, mit der Vorderradbremse zu hantieren, aber ist natürlich, wäre schöner gewesen, wenn man einen Hebel dabei hätte. Von daher, das hätte dann dort auch richtig blöd ausgehen können, weil das sowas von am Arsch der Welt war. Da wäre man dann ganz ohne Bremse sicherlich, ist es nicht so empfehlenswert. Und so ein Hebelchen dabei zu haben, wäre schon prima.
Also kann man sich die je nach Reiseszenario auch noch ins Gepäck reinlegen. Ja.
Sollte man.
Und ich meine an den Fußhebeln, ja, da gibt's ja eh oft welche, die auch einen klappbaren Aufsatz haben oder eine klappbare, also vorne das Teil, aber die kriegt man ja meistens auch noch mit dem Multitool, wenn man es ja dabei hat, mit irgendeiner Zange kriegt man die ja meistens mal gerade gebogen.
Wasserpumpenzange.
Echt? Oder so. Genau.
Oder mit dem Schlüssel, mit so einem Ringschlüssel, mit so einem großen.
Ja.
Genau, und das Thema des Podcasts heute ist ja so ein bisschen, ich packe meinen Koffer oder ich packe meine Werkzeugrolle, fassen wir mal ganz kurz zusammen. Okay, also Manometer, Luftdruck, Messer, wiegt vielleicht 30, 40 Gramm, das kriegt man noch in die Brusttasche auch oben von der Jacke unter. Dann haben wir nicht als schlechteste Idee so ein Jumpstarter, weil er eben auch noch benutzt werden kann, Multitool und die normale Werkzeugrolle mit den Standardschlüsseln plus Sondernuss. Was haben wir noch gehabt bisher?
Kettenschloss,
Kette fährt. Genau. Gut, je nachdem, ich glaube, das bezieht sich jetzt eher auf ein bisschen abenteuerliche Reisen und dann, wenn man dieses tatsächlich Montierhebel und auch vorhat, wirklich einen Reifen in der Pampa wechseln zu müssen, zu wollen. Dann wird es natürlich schon ein bisschen größer, aber man kommt schnell in meinen Augen dann für so eine Abenteuer- oder Fernreisegeschichte auf wahrscheinlich 3-4 Kilo Gepäck.
Ja, hätte ich jetzt auch geschätzt.
Ja, extra im Gepäck, würde ich sagen. Mhm. Und ansonsten für, ich sage mal, die normale Europa-Tour, Schlauchlosreifen, dieses Pannenset ist nicht so schwer. Multitool, haben wir auch gesagt, sollten wir immer mit dabei haben, dann ist man wahrscheinlich bei irgendwelchen 1-2 Kilo extra. Ne? Mhm. Und vom Volumen her auch noch was man gut unterkriegen kann.
Ich hätte noch so 2-3 Sachen, die mir gerade einfielen, was ich auch immer dabei habe. Manchmal nutzlos, aber manchmal auch der Retter in der Not. Das läuft bei uns im Freundeskreis unter dem Begriff Glückskiste. In der Glückskiste ist so eine Ansammlung von Schrauben, Muttern, Unterlegscheiben drin, die eigentlich erstmal keine spezifische Verwendung haben, aber Standardgrößen haben, ne? So M4er, M6er Schrauben, weil durch eine Vibration kann ja einfach immer auch mal was verloren gehen. Und dann ist es doof, wenn du da nichts wieder festmachen kannst. Ne? Neulich war ich mit 2 Freunden noch in den USA unterwegs und da ist der komplette Gepäckträger, hat 2 Schrauben verloren. Und das haben wir zu einem Zeitpunkt bemerkt, als wir natürlich schon längst an dem Punkt vorbei waren, wo man hätte noch mal nachgucken können auf den letzten 10 Metern oder so. Die findest du nie wieder. Und wenn du dann, das ist ja auch so ein Ding, so ein Moment, wo das Ding unfahrbar wird, ne, wegen der Banalität. Du hast jetzt 2 Schrauben nicht. In der Glückskiste fand sich was und es konnte weitergehen. Diese Straps, wie heißen die nochmal, diese Kunststoff-Zipper, mit denen in den Krimis die Leute immer gefesselt werden.
Kabelbinder.
Zip-Ties, glaube ich, ne? Kabelbinder. auch super, ja, für alles Mögliche.
Stimmt,
ne?
Auf jeden Fall. Die sind auch immer dabei. Ja.
Und wer Benzinfilter hat, wenn die Karre mal liegen bleibt, könnte es auch daran liegen, dass der Filter verrotzt ist. Und an einem Motorrad gibt es auch häufig eine sehr überschaubare Anzahl von Schläuchen. Wenn man die in den passenden Durchmessern dabei hat, muss gar nicht lang sein, ne, dann kann man, wenn so ein Schlauch mal reißen sollte oder an dem Aufsteckpunkt einreißt, die Kiste vielleicht falsch Luft zieht oder so, dann hätte man da noch die Möglichkeit mit ein paar Gramm und kaum überflüssigem Raum, den man da verschenkt hat, die Karre auch schnell wieder flott zu kriegen.
Sicherung, hatten wir die schon genannt?
Nee, noch nicht genau. Sicherung okay, ist
auch zum Thema Elektrung ist natürlich ganz profan, wenn irgendwas nicht geht, bevor man dann schaut man natürlich mal, ob irgendeine Sicherung durchgebrannt ist und auch da sollte man so die Standardsicherungen haben. Die passen zum Kleingeld, also die kann man im Portemonnaie immer dabei haben.
Da kommt auch jetzt aber eine kleine Liste zusammen, ne?
Ja, was mir gerade noch eingefallen ist, was ich der Liste auch noch gerne hinzufügen möchte, ist, ich meine, manche nehmen ja auch so eine Rolle Panzertape mit.
Oh ja.
Die ja auch, hatten wir, glaube ich, damals auch dabei. Hat uns auch nicht geholfen, aber was ich mittlerweile ganz gern dabei habe, ist selbstverschweißendes Tape. Das kennt ihr bestimmt, oder? Das mhm. muss man so ein bisschen längs ziehen und dann zieht sich das wieder zusammen, wenn man es irgendwo umwickelt hat. Ist, glaube ich, auch ganz hilfreich für so Szenarien, wenn irgendwelche Drähte oder so offen liegen. Aber ist halt auch ein vielseitiges Tool einfach in dem Sinne. Also
auch wenn abends die Mitfahrer zu viel reden, ne, dann selbst auch.
Na, da braucht man viel davon. Aber es ist halt auch platzsparend. Also genauso wie dieses Typchen Kaltmetall. Ja, Dirk, vielleicht brauche ich es nie, aber ich glaube, ich schleppe das noch ein bisschen mit mir rum.
Besser haben als brauchen.
Ja, aber an sich, klar, finde ich schon, da ist jedes Teil ist da schon auf dem Prüfstand und wie gesagt, ich finde, so als Reisevorbereitung finde ich es immer ganz hilfreich, dass man einfach mal versucht, wenn man irgendwas am Motorrad schraubt, dass man mal versucht, sich so eine Werkzeugrolle zusammenzustellen und dann halt versucht, mit diesem Werkzeug klarzukommen, weil dann merkt man ziemlich schnell, welches Werkzeug man noch braucht und was, oder was man eben nicht braucht. Also, und nachdem wir jetzt gerade am Anfang so viel davon erzählt haben, eigentlich wollte ich jetzt das nicht wieder ausbreiten, aber die ganze Geschichte von dieser Bosnian Adventure Tour, wenn ihr da nochmal reinhören wollt, das könnt ihr in Folge 24 nochmal nachhören, wie wir diese Reifenpanne ausgestanden haben, wie das ausging alles.
Das ist eigentlich besser ausgegangen, als es ausgegangen wäre, wenn wir es vor Ort hätten flicken können.
Also, ja, es ist eine schöne Geschichte geworden, auf jeden Fall.
Offenkundige erste Unglück führt manchmal dazu, dass man in eine ganz andere Situation kommt, die am Ende noch viel besser ist als das, was man hätte erreichen können, wenn man selber mit der 0815-Lösung hätte behandeln können.
Ja. Okay, dann danke, Dirk, auf jeden Fall, dass du mal wieder zu Gast warst bei uns.
Und gerne, gerne.
Ich hoffe, wir konnten jetzt vielleicht doch den einen oder anderen Tipp geben. Aber das ist trotzdem eine gute Gelegenheit, mal zu fragen, wie sieht denn eure Werkzeugrolle aus, liebe Hörerinnen und Hörer? Gibt es einen Teil da drin, das euch auch schon mal den Urlaub gerettet hat? Schreibt mir gerne einen Kommentar oder eine Mail an podcast@motorradonline.de. Bin sehr gespannt und wir hören uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.
Ciao.
Ciao, ciao.